Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute habe ich einen besonders charmanten Gast, muss ich sagen. Wir haben schon im Vorfeld sehr viel Spaß gehabt, auch als wir uns erstmal persönlich getroffen haben. Wusste ich direkt, das wird lustig, wenn wir mal einen Podcast aufnehmen. Und zwar ist das heute Marco Jank. Er ist seit 1998 im Bereich Suchmaschinenoptimierung aktiv, zunächst nebenberuflich und dann ab 2011 Vollzeit. Ja, das Spannende ist, er war vorher 27 Jahre lang Polizist in Berlin. Heute führt er als geschäftsführender Gesellschafter die Sumago GmbH mit den Units SEO und Event und verbindet darin SEO, Geo und moderne Markenstrategien. Sumago versteht sich als Boutique-Agentur für ganzheitliches SEO mit Fokus auf Social Media, Markenbildung und KI. Und ja, Marco gilt als einer der einflussreichsten SEO-Experten Deutschlands und ist als Veranstalter der Campix-Events fest in der Szene verankert. Was ich auch bestätigen kann, denn so habe ich dich ja auch kennengelernt im weitesten Sinne. Also erstmal von dir gehört, lieber Marco. Als mir jemand sagte, also wenn du mit einem mal sprechen willst, der so richtig Ahnung von SEO hast, dann musst du dir mal den Marco anschauen.
Ja, da führt kein Weg an mir vorbei. Hallo, mein Lieber.
Das geht überhaupt nicht, also gar kein Weg. Deshalb schauen wir auch gleich mal, über was wir sprechen. Ich habe so ein paar Ideen, also zum Beispiel, wie sich Videoformate mit Suchmaschinenoptimierung verbinden lassen und was auch die aktuelle KI-Entwicklung hinsichtlich Social Media, Video und natürlich auch Suchmaschinenoptimierung mit sich bringt.
Gerne, ich bin zu allen Schandtaten bereit.
Das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Und deshalb fangen wir jetzt auch mit etwas ganz anderem an. Ich stelle dir nämlich drei Fragen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Die meinen Podcast kennen, kennen das schon, nämlich die drei Einstiegsfragen, um meine Gäste persönlicher kennenzulernen. Fangen wir bei Frage 1 an. Da haben wir eben im Vorgeplänkel schon mal so ein bisschen in die Richtung, ganz grob, ne, so in 4 Jahren sagtest du eben, ist da ein bestimmtes Thema für dich durch. So will ich jetzt nicht darüber sprechen, aber wenn du mal sagen, nach vorne schaust, eines Tages ist es ja so, dass wir alle zurückschauen und nicht mehr so weit nach vorne. Was wäre zu diesem Zeitpunkt die eine Fähigkeit oder die eine Sache, die du heute noch nicht beherrschst oder noch nicht richtig beherrschst, die du unbedingt noch lernen und beherrschen möchtest, dass du eines Tages rückblickend sagst, Mensch, geil, dass ich das noch bis zu meinem Lebensende gemacht habe?
Boah, ich glaube, das Hauptding ist irgendwie Perspektiven und Informationen, die ich im Überfluss habe und auch vielleicht Wissen, so zu strukturieren, dass ich es einfacher auf die Straße bringen kann. Also ich bin noch in so einer Lebensphase, wo ich eine Menge sauge und wo eine Menge in meinem Kopf los ist. Und ich manchmal überfordert bin, also mit Nachrichten, aber auch mit Business-Zeug oder so, oder jetzt mit der Veränderung mit KI, wo ich selbst die Einschätzung habe, dass ich ein bisschen noch zu langsam bin, um die Sachen, die dann daraus folgern, die ich selbst ableite daraus, auf die Straße zu bringen. Da glaube ich, war ich schon unsicherer, ja, also ist ja der Rückblick auch. Hab's vorher gar nicht gehabt. Vorher, wenn man jung ist, ist man ja ungezwungen. Also man sammelt so ein paar Informationen und dann macht man einfach. Also ist ja jetzt, ich bin 56 Jahre alt, ist nicht mehr so. Also man weiß schon, wo man die Hand auf die Herdplatte gelegt hat und wann es mal heiß war. Und dann überlegt man schon ein bisschen. Und in der Welt sich zu orientieren aktuell, fällt mir schwer. Meine Lösung ist, viel Informationen aufzunehmen, aber ich kriege sie halt nicht so leicht strukturiert. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten und das würde ich dann auch meinem Ich mitgeben, wenn ich es jemals schaffe.
Also im Prinzip strukturierter zu werden, das zu lernen.
Ja, genau.
Also strukturierte Informationen für dich.
Die richtigen Ableitungen selbst für sich rauszufiltern. Also ich bin ja wie viele andere da draußen vielleicht auch so ein Imposter-Syndrom-Kind irgendwie. Heißt, man zweifelt immer ein bisschen, obwohl man seit 25 Jahren in dem Business unterwegs ist. Irgendwie zweifelt man immer noch. Und da irgendwie souveräner zu sein, sich nicht von anderen Meinungen beeinflussen zu lassen, sondern einfach sein Ding zu machen, weil die anderen eigentlich auch, wenn es jetzt nicht Freunde sind, sondern einfach nur Szene sind, eigentlich auch egal sind für dein Lebensglück und deinen beruflichen Erfolg, da konsequenter zu sein. Ja, da muss ich noch ein bisschen lernen, aber ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Also Corona und jetzt auch eine Krankheit, die ich in letzter Zeit hatte, haben mich da ein bisschen fokussierter gemacht irgendwie. Aber will man jetzt krank werden, um zu lernen? Nee, will man auch nicht. Also
welche Empfehlung ist das denn?
Nee, nicht wirklich. Nö, aber man kann ja anfangen, sich aktiv mit sich selbst und seinem Leben unter dem großen Deckmantel der Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung zu beschäftigen und zu gucken, was will ich eigentlich und welche unsinnigen Dinge filter ich raus und welche Dinge brauche ich und was kann ich daraus ableiten.
Ja.
Also von daher.
Also viele Sachen, Nummer die eins, aber vorher unwichtig waren, sind aber später wichtig geworden. Also ich bin schon jemand, der sagt, okay, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe und erlebt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und arroganterweise kann ich sagen, ich finde den Typ jetzt nicht so ungeil.
Das ist schon mal eine sehr gute Aussage. Viele Leute können das nicht. Aber eine Sache hast du schon richtig gesagt. Die erste, wie ich finde, nämlich, ist ja egal, was die anderen machen und tun und können. Sobald man anfängt, auf die Konkurrenz oder Mitbewerber oder Marktbegleiter zu gucken, hat man eigentlich eh schon verloren. Also
genau.
Da ist ein wichtiger Lernschritt. So, dann zweite Frage. Kopf ganz weit auf und rein hypothetisch, vielleicht mal ein bisschen anders in den Rahmen gepackt. Stell dir vor, es käme eine gute Fee und sie hätte einen Wunsch, den sie dir sofort erfüllt, egal in welcher Größenordnung, und zwar, was deinen Arbeitsplatz betrifft. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Also sowohl die Location als auch das, was du den ganzen Tag tust.
Also liegt ja ganz klar, und das ist jetzt wieder auch Reflexion an der Ausrichtung, was ich eigentlich will. Früher wollte ich mal eine große Agentur werden, weil alle irgendwie gesagt haben, große Agentur ist cool, das steht für Erfolg. Also mehr Mitarbeiter, gleich mehr Erfolg nach außen projizieren. Ich hatte mal auch so Filme geguckt, wo ich so das Ideal hatte, dass ich irgendwie durch so eine 1000 Quadratmeter Fabriketage irgendwie mit einem Roller durchfahre. Oder es gab mal so einen Film, da sind die mit dem Fahrrad da durchgefahren. Und das fand ich irgendwie immer cool. Und, sowas hatte ich als Ideal. Habe aber dann gemerkt, ja, dieses Ideal gibt es zumindest in der Welt, wie ich sie mir geformt habe, gibt es gar nicht. Sondern eigentlich hatte ich so, also wir waren in der Spitze so 16 bis 18 Mitarbeiter von der Agentur her. Und ja, in Wirklichkeit war es so, dass ich ja eigentlich immer von allen Mitarbeitern, so war zumindest mein Empfinden, immer nur irgendwelche Affen auf die Schulter gesetzt bekommen habe. Und Affe meinte dann so Aufgaben, mach mal hier und wie soll ich es denn machen? Und mit jeder Einstellung, die ich vollzogen habe, war es auch, wurde immer ein Affe mehr auf meine Schulter gesetzt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, so will ich eigentlich gar nicht weiterarbeiten. Ich will irgendwie so einen Kern haben, wo ich mich wieder auf das fokussieren kann, was ich wirklich will. Und das ist jetzt hier, was du vorhin schon gesagt hast, der Boutique-Einsatz, nämlich einen kleinen familiären Container zu haben, wo man gerne zur Arbeit kommt, nicht remote arbeitet und sich freut, irgendwie mit Menschen zusammen zu sein, die ähnliche Interessen haben, die ein ähnliches Mindset haben und sich da austauschen zu können. Und ja, ich glaube, ich muss da gar nicht so fiktiv sein. Ich habe, glaube ich, mehr oder weniger meinen idealen Arbeitsplatz. Der ist nicht abhängig von Geld, sondern von so ein paar Kleinigkeiten, die meinem Alter entsprechend sind. So habe ich mir jetzt gerade so einen höhenverstellbaren Schreibtisch mal nach vielen Jahrzehnten angelegt. Und warum? Weil ich natürlich so ein Rückenschmerzenmonster bin, wie die meisten da draußen, die Rückenprobleme haben, von vielen rumsitzen. So eine Sachen sind eher Kleinigkeiten oder sind irgendwelche Gimmicks, die ich an die Wände machen kann, irgendwie um eine Identifikation hier oder den Raum schön zu haben, die Räume schön zu haben. Dazu brauche ich aber nicht viel Geld, um da wirklich eine angenehme Atmosphäre zu haben. Und in diesem Umfeld bin ich auch am produktivsten. Was mich da am meisten von abgehalten hat, war eben diese Belastung durch diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, auch Corona. Ich meine, die Leute wissen auch, die Agenturen haben, dass man plötzlich nichts mehr mit Online-Marketing so richtig zu tun hatte, sondern sich mehr mit Kurzarbeitergeld und Corona-Hilfen beschäftigt hat. Dafür bin ich damals, ehrlich gesagt, habe ich mich nicht selbstständig gemacht, sondern ich hatte Bock auf Marketing, hatte Bock auf Events. Und das war der Grund, warum ich meinen Polizeiberuf an den Nagel gehangen habe, der mir durchaus zumindest bis Anfang 40 Spaß gemacht hat. Dann wird Schichtdienst ja so ein bisschen schwierig. Aber das war der Grund, warum ich mich damals für die Selbstständigkeit entschieden habe. Und das habe ich mir jetzt zurückgeholt. Ein bisschen natürlich erzwungen durch Corona, muss ich ehrlicherweise sagen. Ob ich den Schritt alleine gewagt hätte oder geschafft hätte, ohne den Druck von Corona, weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich wieder so eine Grundzufriedenheit und einen Purpose für mein Business gefunden. Und eigentlich, ja, brauche ich die Fee gar nicht, die du da beschrieben hast. Aber du, hey,
ja, ist ja alles.
Ey, wenn sie Bock hat, soll sie vorbeikommen. Guckt sie sich mal hier die Räumlichkeiten an und wir haben eine verbringen eine schöne Zeit.
Inspiration. Ja, ja. Ja, ja, aber ich bin da bei dir. Es muss ja nicht immer viel sein. Also A, kann ich das nachvollziehen, wenn auch im viel kleineren Kreis. Mein Maximum waren 3 Mitarbeiter. Einen Monat vor dem ersten Lockdown eingestellt. Yay, alle 3. Beziehungsweise 2 eingestellt, ein fester Freier. Und bis Ende 22 habe ich sie auch fast alle durchgezogen. Eben weil ich halt nicht aufgeben wollte. Ich hätte es eigentlich früher beenden sollen, weil es mich wahnsinnig viel Geld gekostet hat.
Ja.
Ich hätte auch in Kurzarbeit gehen können, den ganzen Kram, aber ich habe lieber die Flucht nach vorne gewagt, neues Business aufgebaut. Aber ich weiß schon, wie sich das anfühlt, selbst mit 3 Mann, wo du die Verantwortung hast.
Na, man lernt halt eine Menge über sich selbst. Ne? Also für mich war dieses Thema, also ich hätte ja auch irgendwie viele entlassen können damals. Klar, wir waren über 10, also Kündigungsschutz war immer noch ein Thema, aber da war ja eine gewisse Eigenfluktuation auch drin in der Zeit damals. Aber rein wirtschaftlich hätte ich, glaube ich, den Kern damals erhalten sollen und den Rest einfach entlassen sollen. Das wäre sicherlich sinnvoller gewesen. Gelernt habe ich aber über mich selbst, dass Firma so ein bisschen wie Familie eben für mich ist. Und, ja. und jede Entlassung für mich wie ein Versagen war irgendwie. Und man entlässt seine Familie nicht einfach, so kam es mir zumindest vor. Deswegen habe ich, glaube ich, unglaublich lange an vielen Personen auch festgehalten. Manches hat sich, wie gesagt, auch selbst erledigt, weil der Druck halt groß war und manche eine eigene Entscheidung getroffen haben. Aber ich habe für mich da gelernt, dass ich ja eher der familiäre Typ bin und nicht der Typ, der jetzt so sachlich sagen kann, ich habe jetzt hier 100 Mitarbeiter und ich muss mal irgendwie 20 entlassen. Das mache ich mal so oder ich schicke jetzt einen vor, der in meiner Hierarchie irgendwie, den ich da eingesetzt habe, der jetzt die Leute entlässt. Also Entlassung bleibt grundsätzlich das Maximalfiasko für mich, also rein persönlich. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn man das für sich entdeckt hat, dann sind auch diese ganzen Weisheiten, die in Büchern stehen und so, von denen ich ja auch partizipiert habe, weil ich habe ja auch Unternehmertum nicht gelernt, sondern habe probiert, mir das aus den Büchern anzueignen. Da steht halt immer nur Skalierung drin. Also der erfolgreiche Unternehmer ist der, der irgendwie skaliert und der 100 Mitarbeiter hat und weiß ich wie viel Millionen Umsatz. Nee, ich glaube, darum geht's nicht. Also geht um Geschäftsmodell und eigene Zufriedenheit. Und darauf möchte ich mich fokussieren und ich hoffe, dass ich da konsequent bleibe.
Sehr schön. Dann, last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du noch gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Also vielleicht würde ich, also weil ich mich richtig ärgere über Elon Musk zum Beispiel, also ich schäme mich jetzt ein bisschen dafür zu sagen, ich würde ihn mal treffen, weil ich jetzt mein Bild sich von dem total geändert hat, aber hat ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ich war total Fanboy zu Anfang, bis, sag ich mal, eigentlich radikal vor einem Jahr. War Tesla-Fahrer, hab SpaceX abgefeiert und so, hab mich um seine politischen Hintergründe eigentlich nie so geschert, sondern hab mir immer nur die unternehmerischen Sachen angeguckt. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt seine Entwicklung überhaupt nicht nachvollziehen kann und jetzt froh bin, dass ich meinen Tesla im Dezember abgeben kann, wäre es trotzdem ein Charakter, mit dem ich mich gerne mal unterhalten wollen würde, mit der Erkenntnis und dem Wissen, dass Genie und Wahnsinn eng beieinander hängt. Also ich glaube, wenn ich so...
Verstehen.
Also ich war in Geschichte in der Schule oftmals Kreide holen, glaube ich. Also alles hat mich da nicht so interessiert. Aber die ich so mitbekommen habe, da war schon die richtig genialen Leute, die hatten auch alle ein Ding an der Schüssel, muss man mal ehrlicherweise sagen. Und deswegen will ich mich dem nicht hundertprozentig verschließen, und würde mich schon mal gerne mit dem unterhalten, um einfach auch zu verstehen, wie diese Leute im Großkapital und die auch so wirklich was bewegen in der Welt, wie die so ticken, was so ihre Beweggründe sind. Ich denke immer, dass nicht alles nur irgendwie so, also wir denken jetzt, er ist irgendwie ein Nazi irgendwie und ein Rassist und eine rechte Socke. Da ist sicherlich eine Menge dran, aber da ist ja auch eine Menge ja, Geschichte dahinter. Also wie weltpolitisch Sachen zusammenhängen, damit man versteht, wie er da hingekommen ist, weil früher war er ja gar nicht so.
Oder Opportunismus auch.
Ja,
ne?
Vielleicht also, auch. Ich mein, also ist ja bei mir auch so. Guck, ich bin ja auch ein Opportunist. Vorher war ich Tesla-Fanboy, jetzt bin ich Elon Musk-Gegner. Ich war eigentlich immer aufgrund meines Berufes auch eher konservativ, vielleicht sogar eher ein bisschen rechts irgendwie angehaucht. Ich glaube, es liegt an dem Beruf. Ich glaube, geht gar nicht anders. Wenn du irgendwie Bundeswehrsoldaten fragst, werden die auch in der Regel nicht so super links sein. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Mhm. Und trotzdem war ich ein Fanboy von Habeck. Er hat viele Sachen falsch gemacht. Aber dass ich als Polizist, gerade der aus Berlin kommt, irgendwann mal einen Grünen abfeiere, hätte ich auch nicht gedacht. Also Opportunismus ist schon Teil von mir. Finde ich auch ja gar nicht so verwerflich, weil man muss, glaube ich, ein bisschen Opportunist sein, um irgendwann dann aus dem Learning seine eigene Mitte zu finden und seine Überzeugung zu bauen. Das passiert nicht einfach so. Also wenn ich meinem Sohn das sage, was ich denke, was richtig ist, das funktioniert nicht. Er muss die Hand selbst auf die Herdplatte legen und merken, dass die heiß ist und dass das wehtut. Wenn ich ihm sage, die Herdplatte ist heiß, dann passiert nichts im Gehirn. Nichts. Nicht eine Synapse entsteht. Außer, Vater, lass mich mal in Ruhe.
Nervt.
Genau.
Du nervst.
Du nervst.
Das kenne ich von meinen Kindern. Ja.
Nervst. Also alle gleich.
Boah, ey, schon wieder. Oh.
Geh raus.
Naja, ich sehe sie jetzt mal 3-4 Wochen lang nicht. Jetzt.
Ja, und dann wirst du wieder weinen, dass du sie nicht siehst. So ist das.
Ja.
Der Opportunist im eigenen Kosmos.
Ja, also man mag ja seine Kinder doch. Also so ist es nicht. Ich kenne viele Eltern, die natürlich, und gerade unsere sind jetzt 20, 22, 23. Mhm. Und es wird Zeit, dass sie flügge werden, dass sie jetzt mal das Haus verlassen. Das in unserem Freundeskreis gibt es einige, wo die Kinder so sind. Und wenn man als Außenstehender, insbesondere, also wir hatten das mal vor Jahren, da waren wir auch viel kleiner, eine alleinstehende Frau ohne Kinder lauschte einem Gespräch von 3 Elternpaaren. Die war völlig entsetzt. Naja, aber ist halt so eine Hassliebe manchmal mit Kindern, ne? Und so ist das jetzt in dem Alter auch. Du kommst bei unserem Ältesten ins Zimmer, da ist halt alles chaotisch, Müll und Essensreste und so. Und da denkst du dir, Junge, es wird Zeit, dass du ausziehst.
Es ist so super, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir auch eine ganz normale Familie sind.
Ja, es ist der helle Wahnsinn. Also das ist bei uns, und unsere Tochter erzählt uns den ganzen Tag, die ist die Älteste, extrem ordentlich, strukturiert, die macht jetzt gerade eine Ausbildung im öffentlichen Dienst. Vorher hat sie eine künstlerische, also grafische Gestaltung gemacht, aber nee, da will sie nicht arbeiten. Und die erzählt uns den ganzen Tag, wie wir jetzt hier irgendwie, ich übertreibe jetzt nicht, also die Gewürze zu sortieren hätten und so. Also auf dem Niveau, du kommst nach Hause, alles ist versteckt im Sinne von aufgeräumt nach ihrem Ordnungsprinzip. Es ist einfach anstrengend und dann verstehen Leute nicht, wenn ich sage, ich bin jetzt froh. Also ich habe mich heute früh um 7 von meiner Tochter verabschiedet. Die sehe ich in 4,5 Wochen oder so, weil die macht jetzt gerade einen Lehrgang in Köln. Die wohnt dann bei meiner Schwiegermutter in Köln und wir fahren in der Woche in Urlaub. Wenn wir zurückkommen, ist sie nicht da. Dann sind wir wieder 2 Wochen auf Geschäftsreise. Ich sehe die über 4 Wochen nicht. Natürlich vermisse ich sie irgendwann mittendrin, denke mir.
Naja.
Aber so ist das mit Kindern.
Ja, kann man so ja nachvollziehen, alles, wenn man eigene hat, ne? Und genau so muss es auch sein mit Kindern. Aber weiß man vorher auch nicht. Das ist wie mit den Büchern, sagt dir ja keiner mehr. Wir leben ja nicht mehr in Großfamilien, wo das noch von Generation zu Generation übermittelt wird, sondern wir müssen es ja auch selbst lernen. Und jeder probiert damit irgendwie klarzukommen. Ich meine, du hast 3 Kinder, konntest jetzt ein bisschen mehr lernen. Ich habe nur einen Sohn. Naja, wir mussten uns das auch selbst beibringen. Da war wenig jetzt von der Familie. Und wir wollten uns ja auch nicht sagen lassen. Wir sind ja eine Generation, die lässt sich nicht mehr sagen. Also, nee, passt schon so alles. Aber was ich da faszinierend finde, ist, dass man, wenn man Kinder hat, irgendwie in der Zeit, wo die klein sind und so, da ist man relativ tolerant. Aber jetzt merke ich auch, wo mein Sohn auch ein bisschen älter wird, dass ich, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, schon hier, wie nennt man hier diese, also wo keine Kinder zugelassen sind, die Hotels irgendwie so. Adult only irgendwie, so nennen die sich ja.
Adult only, genau.
Weil ich einfach dieses Geschreie und so. Da bin ich so ein richtig alter, weißer Mann.
Total.
Ich will das nicht mehr. Ich will mich an einen Pool legen oder an den Strand legen und will einfach meine Ruhe haben. Und naja, so dreht sich das auch.
Kann ich gut nachvollziehen. Wir waren letztes Wochenende, das hatten wir meiner Stiefmutter zum Geburtstag geschenkt, waren wir mit meinen 3 jüngeren Brüdern. Also ich habe insgesamt 4 Brüder, 3 Jüngere, mit den 3 Jüngeren und mit meinem ältesten Sohn und meiner Tochter waren wir in Maastricht. Und mein nächstjüngerer Bruder, der ist jetzt Anfang, Mitte 30 schon, Der hat eine kleine Tochter, die wird jetzt im Oktober ein Jahr alt. Die ist total süß, also wirklich ein absoluter Sonnenschein und süß. Aber an dem Tag habe ich wieder gemerkt, wie froh ich bin, dass es nicht mein Kind ist. Also der älteste Bruder meiner Frau, die haben mit Anfang 40 nochmal Nachwuchs bekommen. Da war die Tochter, die älteste, war gerade irgendwie 20 und ausgezogen. Und haben wir nur gedacht, Wahnsinn, also ich habe das bewundert und gleichzeitig konnte ich es überhaupt nicht verstehen. Jetzt, wo man doch so die Ziellinie in Sicht hat, nochmal anzufangen. Und da kann ich, deshalb kann ich absolut nachvollziehen. Also ich würde nie was sagen und so, irgendwie im Restaurant oder so, das fand ich immer unmöglich.
Ich bin auch kein Kinderhasser, aber ich will einfach diesen, also bei mir löst das wirklich was aus. Wenn so ein Kind schreit, egal aus welchen Gründen oder bockig ist oder so, bin ich total genervt. Also vielleicht bin ich auch ausgebrannt, weil mein Sohn auch ein Schreikind war und einfach in der Zeit auch unglaublich genervt hat. Aber ich will das nicht mehr. Ich will jetzt meine Ruhe und das muss auch so sein.
Ja, deshalb fahren wir ja auch ohne Kinder in Urlaub. Also ich bin ja erwachsen, aber das ist jetzt, ich glaube, der dritte Urlaub, seitdem ich meine Frau kenne, wo wir ohne Kinder fahren. Letztes Jahr sind wir mit unseren besten Freunden auf Kreta gewesen, 2,5 Wochen. Und dann waren wir jetzt dieses Jahr eine Woche in Frankreich und jetzt fahren wir 2 Wochen auch mit unseren besten Freunden die erste Woche nach Spanien. Das ist jetzt der dritte Urlaub in 23 Jahren Ehe und Beziehung ohne Kinder. Also klingt nach Erholung, ne?
Ja, ich hoffe, ihr macht das Beste draus.
Ja, sowieso, den ganzen Tag Party am Pool, so gehört sich das doch. So, jetzt der Podcast rum, wir haben noch kein bisschen über das Thema gesprochen.
Ja, dann drück doch mal Aufnahme jetzt hier.
Ah ja, stimmt, warte mal, ich mach mal gerade, ja. Ja, lass uns mal in das eigene Thema reingehen, SEO und Geo, vielleicht für diejenigen, die sich damit gar nicht auskennen. Also ich kenne mich jetzt auch nicht wirklich damit aus. Ich kann natürlich spätestens seit der Campix, wo ich ja dieses Jahr als Appendix meiner Frau dabei sein durfte, so als Anhängsel, konnte ich ein bisschen mehr darüber noch erfahren, aber bin trotzdem ein blutiger Laie, was das Thema betrifft. Erklär doch mal so ganz grob für, naja, die Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen, was SEO ist und was Geo ist und was uns gerade bevorsteht, weil viele, wenn ich das bei LinkedIn so gucken, sprechen ja von einer Wahnsinnsrevolution durch KI für den ganzen SEO-Bereich.
Ja, also SEO ist die Abkürzung für Search Engine Optimization. Also irgendwelche Menschen haben probiert, die Suchmaschinen, die es da draußen gab, so seit 2000, Google gab es ja zu Anfang noch gar nicht, so zu beeinflussen, dass die eigenen Seiten so weit wie möglich bei bestimmten Keyword-Anfragen so weit wie möglich oben stehen. Das ist eigentlich so das Business von Suchmaschinenoptimierern. Das heißt, wir haben uns immer Keywords genommen und haben dazu Seiten gebaut, haben die dann verlinkt entsprechend oder haben die schön gemacht, sodass die eben Aufmerksamkeit erzeugen konnten oder externe Signale. Und dann ist mehr oder weniger das Ranking gestiegen. Zu Anfang war das so in den Anfängen des Jahrtausends noch relativ einfach, weil Google als dann aufkeimende Suchmaschine ja noch recht technisch naiv unterwegs war. Da konnte man noch so eine Sachen machen wie weißer Text auf weißem Hintergrund und da dann irgendwie das Keyword dann 1000-mal reinklatschen. Genau, also man konnte auch noch, damals war ja dieses der PageRank, womit Google ja eigentlich so seine ersten Patente irgendwie an den Markt gebracht hat. Also PageRank bildete so ein bisschen ab, wie andere Seiten auf deine Seite verlinken und damit Vertrauen übergeben wird. Also wenn du selbst eine Seite hattest, die sehr starkes Vertrauen von Google genießt und du verlinkst auf eine andere Seite, dann ist halt von dem Vertrauen was auf die Seite übergegangen. Das ist auch heute in Teilen noch so, aber damals war es noch so radikal. Da konntest du in irgendwelchen Portalen irgendwie so PageRank-Seiten dir Links kaufen und wusstest dann, okay, also dieser PageRank geht von 1 bis 10 und wenn du jetzt einen PageRank 8 irgendwie geholt hast, hast du einen PageRank 7 übergeben bekommen und dann konntest du dir irgendwie so ausrechnen, was da so geht. Ja, das hat sich dann so fortgesetzt bis in die Anfang 2000er Jahre. Google hat sich dann, hat ja jeder gemerkt, irgendwie zum Platzhirsch entwickelt, über 90% Marktanteil. Gab immer noch so ein paar kleine Suchmaschinen wie Bing und so, die ich zumindest nicht so großartig beachtet habe, weil unser Hauptinteresse eigentlich immer Google gegolten hat. Und dann ist ja jetzt hier vor 2 Jahren der große Hype mit ChatGPT losgegangen und das Thema AI ist an den Start gekommen. Und dann hat sich die Suche, so wie die meisten, die hier vielleicht zuhören, das kannten oder immer noch auch so kennen, dass eine Suchmaschine wie Google die 10 blauen Links auswirft, wenn du ein Keyword eingibst oder eine Frage da reinwirfst, hat sich verändert, weil jetzt plötzlich ja, künstliche Intelligenz entstanden ist, in der Form, dass ja, große Maschinen das Netz ausgelesen haben, alle Informationen, die die kriegen konnten, daraus einen riesen Wortraum gemacht haben und dann eigentlich immer abgeleitet haben, rein mathematisch, was bei einer bestimmten Suchanfrage, also irgendein Satz, den du formulierst, dann die richtige Antwort sein könnte. Aber nicht in der Form von, ja, Intelligenz, sondern eigentlich in Form von, wie ist denn die Berechnung, wie könnte das nächste Wort aussehen? Also wer jetzt, also ich finde das immer so ein bisschen, das ist ein Trugschluss, zu denken, dass da jetzt wirklich Intelligenz im Spiel ist, sondern das ist reine Mathematik aktuell noch. Aber dafür, dass es reine Mathematik ist, ist es erschreckend gut. Ja, also diese diese Engines, diese Large Language Models, wie man die auch so nennt, LLMs, die suchen das ganze Internet ab, sammeln die Daten unberechtigterweise. Also da fragt keiner irgendwie, was jetzt mit Urheberrecht ist oder ob es jetzt meins ist, ob es deins ist. Die sammeln alles zusammen, was sie können und bauen daraus und berechnen daraus so Wort-Vektor-Gebilde, wo sie ihre Antworten draus berechnen. Und das ist jetzt so der Umschwung, weil jetzt natürlich, also nicht der totale Umschwung, aber das, dieses, was als Revolution vielleicht am Start ist, dass eben nicht mehr nur bei Google gesucht wird, sondern die Leute eben durch auch diese Medienwirksamkeit von ChatGPT oder von anderen generativen Suchmaschinen eben diese benutzen, um ihre Suchanfragen zu stellen. Also es gibt ja sehr viele Leute, die meinetwegen jetzt ChatGPT nutzen, um ihre Frage zu formulieren und lesen dann die Antworten. Es gibt aber auch immer noch sehr viele Leute, die bei Google jetzt eine Frage eingeben und dann nicht mehr so wie früher erstmal die Sponsored Posts da als Links hatten, sondern dann eine KI-generierte Antwort oben ausgegeben bekommen, die eigentlich so die ganzen 10 Ergebnisse mehr oder weniger oder auch andere Ergebnisse zusammenfasst und dir probiert, die Antwort zu liefern, ohne dass du noch in die Bredouille kommen musst, auf irgendeinen Link zu klicken. Die ganze Sache nennt sich AI Overviews und der Anteil ist bislang noch gering, aber da viele Leute Schiss haben, dass sich das durchsetzt, fangen die Suchmaschinenoptimierer eben an, verstehen zu wollen, wie dann das mit diesen LLMs und den ChatGPTs und so dieser Welt da draußen funktioniert, um dann auch ja irgendwie Einfluss darauf nehmen zu können, wenn man eine bestimmte Frage formuliert, dass man mit seinem Unternehmen als Antwort eben ausgeliefert wird, weil man eine gewisse Reputation hat. Ja, und darum kümmert man sich zurzeit. Das ist aber nicht so, dass dadurch SEO jetzt tot ist, sondern eigentlich ist es so ein Add-on, was auch dazu führt, dass natürlich so eine Sachen, die Google auch vor ja 13 oder 15 Jahren schon mal in Form des CEOs gesagt hat, Erik Schmidt, dass die Marke eigentlich die Lösung ist und nicht das Problem, dass man probiert, sich jetzt viel mehr auf die Marke zu konzentrieren, weil diese ganzen Engines ja eigentlich nur probieren, den Markt in irgendeiner Form zu verstehen und darzustellen und dann auszuspielen bei bestimmten Fragestellungen. Also wenn du jetzt fragen würdest, was ist das beliebteste Getränk der Welt, dann würde mit hoher Wahrscheinlichkeit Coca-Cola da rauskommen, würde ich jetzt mal sagen, weil die sich eine Marktmacht erarbeitet hat, haben über viele, viele Jahrzehnte. Und das kann man jetzt auf kleine Marken runterbrechen. Und dann muss man eben daran arbeiten, an der Marke zu arbeiten und das in so viel strukturierte Inhalte zu packen, dass man eben auch in den LLMs, in ChatGPT und so gefunden wird. Das ist jetzt so der Unterschied zwischen Suchmaschinenoptimierung, das ist also die Strukturierung der eigenen Inhalte und die Verlinkung, und jetzt eben dieses Geo, wie man das so irgendwie nennt, wo es darum geht, dass man in diesen Large Language Models als so wichtig erachtet wird, dass man auch als wenigstens als Link ausgegeben wird. Am Ende führt das aktuell dazu, dass die Seiten, also die eigentlichen Assets von Unternehmen, 50%, also aktuell so 30-50% ihres Traffics verlieren, weil diese Antworten eben vor den normalen organischen Ergebnissen gelistet werden. Du musst mich mal bremsen, wenn ich zu theoretisch werde oder zu fachspezifisch. Nee, ich hoffe, man versteht das alles noch.
Ist ja auch schon, ist ein ganz großer Unterschied zu früher, wie ich es eben schon gesagt habe. Der Einfluss, den man selber hat, der schwindet dir natürlich auch gewaltig.
Naja, der verschwindet eigentlich gar nicht so. Ich würde mal sagen, es ist breiter geworden. Echt? Du musst mehr liefern, um den Einfluss noch erhalten zu können. Und da sind wir ja auch in deinem Thema drin, nämlich im Videomarketing, weil Markenaufbau mit Videos ein Riesenthema davon wird. Bewegtbild ist sowieso schon seit vielen Jahren eigentlich schon treibend, auch in der Suchmaschinenoptimierung, Weil eben natürlich Google, also ich nehme Google jetzt mal als Platzhirsch, die werden ja so Markenzusammensetzungen oder Wertigkeiten von Marken am liebsten mit Sachen beurteilen, die sie selbst unter ihren Fittichen haben. Und dazu gehört Google natürlich. Da können die eine Menge sehen. Die können über den Chrome-Browser eine Menge sehen, weil sie dein Verhalten einfach tracken können. Also die sehen, wenn du ein Keyword eingibst, die ersten 10 Ergebnisse kommen, auf welche Ergebnisse wird geklickt und wann springen die User auch wieder zurück, weil das Ergebnis nicht das Richtige eigentlich in ihrer Perspektive ist. Also springen sie immer hin und zurück. Das sieht Google natürlich. Und Google sieht auch, wenn der User denn auf einer Seite ist, welche Signale denn von der Seite kommen, weil die Maus und alles wird halt getrackt von Google, weil sie halt erkennen wollen, okay, welche Seite hat jetzt den größten Kundennutzen in der Auswertung aller Daten, die ich da irgendwie zur Verfügung habe. Also da sind sie sehr stark. Sie haben aber eben auch das größte Videonetzwerk dieser Welt, also die größte Social-Media-Plattform, und das ist YouTube. Und alle ihre Assets zusammenzunehmen, macht ja, auch wenn Google das selbst nie gesagt hat, aber für mich zumindest, ist ja unglaublich logisch. Also ich muss mir ja nicht Daten einkaufen, wenn ich die Daten selber habe. Das heißt, irgendwie jetzt einen starken, reputationsstarken YouTube-Kanal zu haben und meine Inhalte, die ich auf meinen eigenen Seiten habe, damit zu verbinden, also meinetwegen von einem YouTube-Video in der Beschreibung oder in dem Video darauf hinzuweisen, dass ich noch bestimmte Inhalte auf meinen Seiten habe und auf meinen Seiten aber darauf hinzuweisen, dass es diesen YouTube-Kanal gibt. Diese Verbindungen sind natürlich jetzt in der Zeit Gold wert und sprechen auch dafür, alleine dadurch, dass es so aufwendig ist, dafür, dass die Marke leistungsfähiger ist. Genau dasselbe ist mit, also früher haben wir immer gesagt, SEO und Paid Ads, also Google Ads, haben nichts miteinander zu tun algorithmisch. Das stimmte auch viele Jahre lang, weil man immer beurteilt hat, dass direkte Signale irgendwie auf unsere SEO-Arbeit einzahlen, wie ich habe jetzt irgendwie bestimmte Wörter in meinen Title reingebaut oder in die Description reingebaut oder habe bestimmte Links mit bestimmten Anchor-Texten auf meine Seite richten lassen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Also Google guckt schon sehr stark. Ich habe gerade eben schon gesagt, dass der Chrome-Browser da eine entscheidende Rolle spielt. Guckt sehr stark danach, wie zufrieden die Leute sind. Und da ist das, natürlich sehen sie, aus welchen Kanälen die Leute kommen. Aber am Ende ist ja das Resultat von Zufriedenheit über alle Kanäle gleich. Das heißt, wenn ich jetzt Leute über LinkedIn meinetwegen, über irgendeinen organischen Artikel auf meine Seite bringe, dann sieht Google über den Chrome-Browser, wie die sich da verhalten, ob die zufrieden sind oder ob die nicht zufrieden sind. Ob ich in LinkedIn vielleicht eine reißerische Überschrift genommen habe und der Artikel kann das gar nicht gewährleisten. Oder ich mache jetzt eine Google-Ads-Kampagne oder eine Facebook-Ads-Kampagne, eine PPC-Kampagne und bringe die Leute auf meine Seite, dann verhalten die sich ja zu dem Ad, was ich geschaltet habe, auch in einer bestimmten Form. Und daraus kann Google ableiten, ob die Leute zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Und das zahlt jetzt als indirektes Signal natürlich auch aufs Ranking ein. Und deswegen, um jetzt auf dieses Thema Video zurückzukommen, ist die Arbeit mit so Social-Media-Plattformen wie YouTube zum Beispiel als Video extrem wichtig. Und ich meine, da kommt noch eins dazu. Dadurch, dass es eine Social-Media-Plattform ist, sieht Google durch die Bewertung Sum Up oder durch die Kommentare, die geliefert werden, oder jetzt das Hypen, was jetzt neuerdings da ist, auch sehr genau, ob die Leute begeistert sind und involviert sind oder nicht. Und diese Sachen sind doch wichtig, um nachher beurteilen zu können. Ist jetzt meinetwegen ein Video, gutes Beispiel ist immer Whisky.de, so ein Whisky-Shop, die einfach so Tastings machen von Whisky-Arten. Also ich bin jetzt überhaupt kein Alkoholiker, kann das nicht so beurteilen, aber Leute, die da vom Fach sind, die werden das sicherlich cool finden, oder so Weintester. Da wird ja Wein so bewertet oder der Whisky bewertet. Dazu wird ein YouTube-Video gemacht, hat in dem Fall von Whisky.de eine riesen Reichweite. Und in der Beschreibung oder in der Videobeschreibung, also in dem Videoformat selber, wird schon auf den Shop, den die selber betreiben, eben auch verwiesen, sodass da der Whisky auch gekauft werden kann. Und andersrum wird in dem Shop das Video genutzt, um dieses Produkt näher zu erklären. Und diese ganzen Verbindungen sind unglaublich aufwendig. Jeder, der mal Videos gemacht hat, weiß, wie aufwendig das ist. Sie sind aber in der nächsten Zeit, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren, das Mittel, um sich als Marke besser zu etablieren. Weil die Steigerungsform wäre dann noch, dass Firmen sehr stark in den Eventbereich einsteigen. Und das können sich, glaube ich, Mittelständler da passt das gar nicht mehr so. Also da trennt sich dann irgendwie die Welt. Aber Video könnte ja eigentlich jeder Mittelständler noch in irgendeiner Form machen, wenn er kreativ ist. Und deswegen wird Video auch ein riesengroßer Hebel sein, weil es auch device-übergreifend natürlich cool ist. Also wenn ich jetzt eine Suchanfrage stelle, dann kriege ich ja ein Ergebnis. Und ich kriege es vielleicht, wenn ich auf Desktop suche, kriege ich es als Desktop-Ergebnis. Wenn ich in Mobile suche, und Google macht ja schon seit vielen Jahren Mobile First, dann kriege ich Inhalte ausgeliefert. Und wenn ich aber jetzt in der U-Bahn sitze und der ruckelt die ganze Zeit, dann habe ich keinen Bock, Texte zu lesen irgendwie. Habe aber vielleicht die Möglichkeit, mir denselben Inhalt oder einen ähnlichen Inhalt als Podcast anzuhören oder als Video mir anzugucken, weil in der Lebenssituation jetzt ein bestimmtes Format mir jetzt einfach mehr liegt. Oder ich liege am Strand oder so und die Reflexion, oder ich habe meine Brille nicht mit und kann nur hören irgendwie, weil ich den Text nicht lesen kann. Also darauf überall einzugehen und da in möglichst vielen Situationen eine Zufriedenheit zu erzeugen, wird dazu führen, dass man am Ende auch in SEO, also in Google normal organischen Ergebnissen und auch nachher in ChatGPT oder in AI Overviews oder wie es bei Google denn AI Mode irgendwann heißt, dass ich da eine entsprechende Sichtbarkeit bekommen kann.
Mhm. Und Video hatte den großen Vorteil, also vielleicht erstmal, weil du eben sagtest, wahnsinnig aufwendig, das stimmt, wenn man es klassisch produziert hat. Die Zeiten sind aber zum Glück vorbei, also mit der heutigen Technik ist ja auch unser Ansatz, kannst du ja alles selber machen und vor allen Dingen auch live schneiden, dass du halt nachher keine Post-Production mehr hast, also wenn du die entsprechende Studio eingerichtet hast. Also ich brauche hier im Studio maximal 2 Minuten, dann läuft alles und ich kann halt live hier, ich kann zwischen Kameras umschalten, kann Präsentation mit einem Knopf reinbringen und im Prinzip schneide ich das Ganze live und spart wahnsinnig viel Zeit und jeder kann das in 20 Minuten lernen.
Aber du musst es halt wollen. Du musst es wollen.
Das ist die größte Hürde.
Und du musst Zeit haben, weil du brauchst trotzdem Redaktionsplan, um die Inhalte zu planen. Und du musst intrinsisch so motiviert sein, wie wir beide jetzt meinetwegen, dass wir so ein Setup uns hinstellen. Natürlich geht das alles. Aber wenn du zu deinen Kunden gehst, irgendein mittelständisches Unternehmen, dann weiß doch jeder, dass das Mindset da ein ganz anderes ist. Und da wird es ja dann tricky.
Noch. Wow. Genau. Aber das ist, also ich merke es immer mehr, das ist ein meistens ein Alters- oder Generationenthema. Also ich hatte auch mit einem sehr, sehr konservativen Maschinenbauer zu tun. Sehr konservativ, also Riesenfirma in ihrem Bereich, Marktführer, wirklich großer Klopper. Wenn du da in die Räume reinkommst, ja gut, die wollen jetzt umziehen und neu bauen, das ist auch echt nötig. Da denkst du echt, du bist irgendwo in den 70er Jahren. Aber läuft ja, ist ja auch egal. Mhm. Da sagte mir jemand aus dem Vertrieb, ein junger Mitarbeiter, Anfang, Mitte 30, naja, als er da hinkam, da saß man noch vorm Fax und hat einfach die Aufträge abgewartet. Aber mittlerweile wendet sich das Blatt auch durch ihn und andere in seinem Alter, die halt sagen, wir müssen andere Wege gehen, weil die Aufträge auch nicht mehr wie früher so einfach kommen. Und da ist Video ganz vorne als nicht nur probates, sondern ganz wichtiges Mittel, weil es gibt ja zahlreiche Studien auch dazu, die das belegen, dass ab Generation Z das Thema Lesen dermaßen auf dem Abwägen ist. Also ich weiß nicht, ob du die Studie kennst von Statista. Ich weiß nicht, wer das mit Statista gemacht hat. Gab es 22, glaube ich, eine Studie, dass ich glaube 72-73% der Generation Z erstmal YouTube konsultieren, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.
Ja.
Das finde ich schon ziemlich krass. Jetzt gab es letztes Jahr eine Studie, die habe ich vom Christian Schmitz von der Ruhr-Uni Bochum, Professor, die war aus dem letzten Jahr und da war eines der Ergebnisse, dass zum Beispiel im technischen Einkauf, war eine internationale Studie, Schwerpunkt Nordamerika, aber trotzdem international, 97% der Einkäufer im technischen Einkauf gucken Videos und ziehen die allen anderen Informationsmedien erstmal vor.
Ja, also ich glaube, dass auch zum Markenaufbau und vor allen Dingen zum Vertrauensaufbau einer Marke gegenüber oder einer Person gegenüber, also wir SEOs würden eher Entitäten dazu sagen, weil die Algorithmen oder die Suchmaschinen eher Entitäten probieren auszulesen. Aber es wird ja sehr stark in der Zukunft um Vertrauensbildung gehen, weil dass diese künstlichen Intelligenzaggregate da Antworten kreieren, darum geht es ja im Endeffekt gar nicht, sondern die Menschen müssen ja irgendeiner Antwortmaschine am Ende vertrauen. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine KI unter den Fittichen von Elon Musk steht, der ja für seine Beeinflussung von Grok jetzt meinetwegen im Zuge von XAI schon seinen Einfluss da in die rechte Richtung geltend macht, dann ist Vertrauen ziemlich schnell flöten. Also zumindest immer, wo man, die Rechten werden sich natürlich da pudelwohl fühlen, aber So jetzt, ich glaube, in Deutschland wird man da nicht so
Neutralität.
Viel...
Neutralität.
Genau. Und da wird sehr stark um Vertrauensbildung gehen. Also ich werde da zwar erwähnt, aber dann will ich irgendwie ein gutes Gefühl zu einer Marke oder einer Person entwickeln. Und was ist besser geeignet als ein Video, um einen Charakter, um eine Authentizität oder so darstellen zu können? Podcast ist da super, Video ist super, aber Social Media ist auch super. So eine Sachen werden auf jeden Fall auch im Zusammenhang mit SEO noch stärker Beachtung finden. Aber es ist halt alles viel, viel aufwendiger. Wenn ich das jetzt mache, ist es schon aufwendig. Wenn ich aber jetzt eine Firma, die ich vorher betreut habe, wo ich nur SEO gemacht habe, wenn ich jetzt diese ganzen Felder dazu nehme, dann ist der Stundenansatz halt viel höher und die Kosten sind auch viel höher. Also um eine Sichtbarkeit zu erzeugen, müssen halt Firmen immer mehr Geld investieren, was einfach zu der Frage führt, und in dem wirtschaftlichen Umschwung sind wir ja, ist dein Geschäftsmodell überhaupt geeignet, um die Margen zu erzeugen, um dir das am Ende alles leisten zu können? Und die Frage, glaube ich, muss sich jeder stellen. Die muss ich mir stellen, die musst du dir stellen, aber auch jeder Mittelständler und jeder Konzern. In dem Umbruch sind wir gerade. Und das wird noch bestimmt 5 bis 10 Jahre dauern, bis wir aus diesem Tief, nenn es jetzt mal Tief, weil sich wirklich was verändert, raus sind. Und ich hoffe, dass wir dann da stärker sind danach als vorher. Also als Gesamtwirtschaft und als Gesellschaft, meinte ich jetzt eher.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das finde ich auch so spannend. Ich komme ja nun mal aus dem kreativen Bereich ursprünglich, also Audioproduktion, Videoproduktion, und gehe an viele Dinge, glaube ich, sehr viel anders daran als jemand, der klassisch seit 20, 30 Jahren im Vertrieb oder Marketing gearbeitet hat. Gerade in der Industrie, weil, wie ich ja auch feststellen durfte, Marketing in der Industrie ist ja nicht unbedingt kreatives Marketing, ist ja häufig auch eher gewisse Mechanismen einfach weiter abfeuern, die man seit Jahren schon so gemacht hat. Ich bin immer wieder erstaunt, dass selbst Leute, die seit längeren Zeiten, also wirklich schon sehr lange in diesem Bereich unterwegs sind, auch nicht gerade unerfolgreich, teilweise auch Bekannte in der Szene sind, wenn ich mit denen über Ideen spreche, was man machen könnte, und die völlig platt sind, weil sie noch nie auf so Sachen gekommen sind. Ein Beispiel zum Beispiel. Du kannst genau das Thema, was du angesprochen hast. Du musst den Content auf verschiedensten Ebenen anbieten, weil die Jüngeren wollen nicht mehr lesen, die Älteren wollen vielleicht lesen, aber es geht nicht immer. Ne? Und so was passiert, wenn du einen klassischen Newsletter rausschickst, da verlierst du schon mal ganz viele bei den jüngeren Generationen, weil die keinen Bock haben zum Lesen. Und andere sagen sich, ich sitze in der U-Bahn oder ich sitze im Auto, ich kann jetzt nicht lesen. Und ich find's erstaunlich, vielleicht habe ich auch noch keinen getroffen, aber alle, die ich bis jetzt getroffen habe, hatten noch keine Lösung dafür, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, so ein Newsletter einfach auf verschiedenen Ebenen anzubieten. Das haben wir nämlich mal mit einem Kunden erarbeitet. Der nimmt sein Newsletter als Video auf, hat er direkt Content für YouTube. Dann machen wir daraus aus der Audiospur einen Podcast, hat er direkt wieder eine Podcast-Folge. Dann die Transkription der Folge jagen wir durch einen KI-Prompt, dass er daraus das Ganze strukturiert und korrigiert, dass man einen Blogartikel hat, den man natürlich am besten noch SEO optimiert. Und dann machst du aus dem Blogartikel eine Kurzversion als Newsletter. Natürlich auch nochmal drüber gehen. Der KI kannst du ja nicht zu 100% da vertrauen. Und dann schreibst du im Newsletter, hier hast du 3-4 verschiedene Möglichkeiten, diesen Newsletter zu konsumieren. Du kannst Video gucken, kannst Podcast hören, kannst sogar quer einsteigen, wenn du Kapitel im Podcast hast. Lange Version als Blog oder Kurzversion als Newsletter. Das klingt im ersten Moment wahnsinnig kompliziert, aber die Hauptarbeit ist, sich Gedanken zu machen, was möchte ich in dem Video sagen. Und länger als 10, 15 Minuten darf es ja eh nicht sein. Den Rest kannst du mittlerweile durch Custom-GPTs und ähnliche Dinge innerhalb von wenigen Minuten erledigen lassen. Nur die Leute kommen nicht auf die Idee, die Dinge zu kombinieren. Das ist, was ich immer wieder feststelle. Genauso auch, wenn du YouTube-Content machst, kannst du genauso. Kannst du mittlerweile super aus der Transkription einen Blogartikel zumindest mal zu 80% fertig machen und hast dann wieder die Verbindung.
Naja, aber das Ideal wäre, glaube ich, das nicht genauso zu machen, weil in meiner Welt ist es schon so, dass mit jedem Automatisierungsschritt einfach ein bisschen Authentizität auch verloren geht. Gerade wenn du noch Automatismen mit reinnimmst, dann kriegt das einfach irgendwann ja so eine Flatline irgendwie, wo nicht mehr irgendwie noch bestimmte Reize drin sind, die jetzt pro Netzwerk jetzt irgendwie genutzt werden können. Deswegen würde ich eher immer dafür plädieren, dass man wirklich in jedem Format irgendwie sich zumindest nochmal drüber schaut und probiert, einen neuen Reiz zu setzen.
Ja, das auf jeden Fall.
Einfach jetzt plump automatisiert. Weil die Zukunft wird auch sein, dass die Leute, jetzt geht's vielleicht, weil die ganzen Automatisierungsmöglichkeiten jetzt unglaublich reizvoll sind. Aber man muss sich immer vor Augen halten, dass das ja denn, wenn es so einfach ist, wie es ist, und zurzeit ist es ja gar nicht so einfach, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern ist schon noch aufwendig von Zeit und von Kontrolle und so, gerade wenn man es jetzt nicht selber macht, dass man, wenn es alle denn machen können, dann ist es ja Gewohnheit. Und rausstechen tust du ja in der Sichtbarkeit nur, wenn du eben merkwürdig bleibst. Das heißt, wenn dein Gehirn dich, was du da sendest jetzt, als merkwürdig einstuft, nur dann hast du ja eigentlich einen Vorteil gegenüber den anderen. Und das sollte man sich immer erhalten, dass man bestimmte Formatteile, die vielleicht auch die deine Haupt-Touchpoints sind, dass du dir da mehr Mühe gibst als bei anderen Sachen. Wenn du jetzt merkst, dass Newsletter jetzt nicht so dein Highlight-Aggregat ist oder dein Haupt-Referral ist, und eher YouTube das ist, dann konzentriere dich mehr auf YouTube, aber mach's da dann unglaublich authentisch. Schreib vielleicht auch einen Blogartikel, der vielleicht erstmal transkribiert ist, der aber trotzdem noch dann irgendwie einen zusätzlichen Charme enthält, der nur da auf dem Blogartikel zu finden ist. Weil wenn ich über alle Aggregate dasselbe habe, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, weil ja, dann ist es auch austauschbar in allen anderen Sachen. Und das wird die Herausforderung, weil es ja nicht unaufwendig ist, dann authentische Sachen zu schreiben für jedes Format. Aber darauf wird es ankommen, diesen Mehrwert, diese Unterscheidungsfähigkeit zu den Formaten, abseits von dem, was du gerade beschrieben hast, was ja irgendwann alle können. Und dann ist ja wieder standardisierter Einheitsbrei mehr oder weniger.
Also ich würde das niemals auf eine ähnliche Art und Weise verfahre ich in meinem Podcast. Wobei du schon recht hast, mein Newsletter ist jetzt nicht mein Hauptkanal, das ist LinkedIn. Dementsprechend, ich gucke über die Newsletter-Texte, die sind aber ziemlich kurz, dass einfach meine Abonnentinnen und Abonnenten gucken können, okay, worum geht's in dem Podcast grob und interessiert er mich oder nicht? Also da muss ich jetzt keine Verkaufstexte schreiben oder groß authentisch, sondern es geht eher darum, kurze Inhaltsangabe und so weiter und so fort. Und da hilft natürlich, so eine Basis zu haben, ungemein, aber du hast auch da absolut recht, du kannst das nicht eins zu eins verwenden, definitiv nicht.
Na, gerade wenn es um Call to Action geht, ne? Also wenn du jetzt den Newsletter nimmst und den jetzt einfach runterratterst und da ist jetzt ein Call to Action drin, dann würde ich einfach mal sagen, und das zeigen auch die Erfahrungen, die wir zumindest mit Kunden haben, wenn die irgendwie authentisch mehr gemacht sind und jetzt mehr in dem Content verwurstelt sind, abseits von dem, was automatisiert generiert wird, dann ist dieser Call to Action viel klickstärker, als wenn du den eben standardisierst. Und da würde ich mir in bestimmten Punkten halt immer probieren, Mühe zu geben, weil egal wie authentisch wir das machen und diese ganzen Formate irgendwie hinbekommen, am Ende wird der Kunde immer sagen, okay, was bringt's mir eigentlich? Also wie viel mehr Umsatz habe ich dann da gemacht? Und es muss nicht immer eins zu eins sein. Man kann in bestimmten Phasen der Customer Journey auch draufzahlen. Darum geht's ja überhaupt gar nicht. Aber man muss sich zumindest am Ende Gedanken machen, für was man das alles macht, ne? Und dann einfach nur zu sagen, ja, das Ranking ist jetzt gestiegen. Das weiß ich auch schon seit 25 Jahren eigentlich, dass es irgendwie jetzt nicht der größte emotionale Reiz ist, wenn wir irgendwie nach 6 Monaten zum Kunden gehen und sagen, du, das Hauptkeyword, was wir hier haben, da sind wir plötzlich von der zweiten Seite auf Position 3 gesprungen. Interessiert den überhaupt gar nicht, sondern der sagt, ja und, was bringt's mir? Die Frage muss ich halt hinten raus Umsatz beantworten. Also nicht nur in Sachen Umsatz, weil ja Umsatz kann ich als SEO oder als Marketer ja schwer beeinflussen. Wenn jetzt meinetwegen irgendwie ein Call als Ziel dann irgendwie dasteht, liegt's ja schon noch daran, wer nimmt jetzt da den Hörer ab? Also entweder ist da ein unsympathischer Mensch dran, ein sympathischer Mensch oder ist eine KI dran und die ist schlecht gemacht oder so, da habe ich ja gar keinen Einfluss mehr drauf. Mein Thema ist ja, die Leute erstmal dazu zu kriegen, irgendeinen Call to Action überhaupt auszuführen. Und da ist für mich dann der Kanal auch beendet. Aber den muss ich wenigstens so weit wie möglich oder so gut wie möglich erfüllen können. Dann macht es, glaube ich, erst Sinn bei normal denkenden Unternehmern. Weil so würden wir ja auch handeln, wenn wir andere Agenturen auftragen würden.
Ja, definitiv. Du, mit Blick auf die Zeit.
Ja, 40 Minuten habe ich mal Tipps gehört. Was ist denn da los?
Genau, da sind wir schon ordentlich drüber. Mit Blick auf die Zeit, welche 3 konkreten Tipps würdest du Unternehmen mit Bezug auf Video geben, was sie tun sollten, damit sich das halt sondern vor allen Dingen auch aufs SEO, auf ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen auswirkt?
Also ich glaube, das Problem ist ja mehr, wenn du in YouTube erfolgreich bist, dann blendest du so Sachen wie SEO-Möglichkeiten auch in YouTube einfach raus. Die sind aber da. Also der Algorithmus in YouTube funktioniert nicht so großartig anders, ist ein Ticken einfacher als in der Hauptsuche auf google.de oder auf google.com ist ja mittlerweile. Aber die Hebel sind da. Das heißt, kümmere dich um den Titel, lass die Leute wissen, um was es in dem Video geht. In dem Titel sollte dann auch dein Keyword drin sein in irgendeiner Form, damit du irgendwas Trackbares hast für die normale Suchmaschinenoptimierung. Und dann nehme ich irgendeinen lieblosen Standardtext, den du copy-paste in all deine Videos reinpackst, sondern mach eine möglichst authentische Beschreibung deines Inhaltes in die Beschreibung rein, die du dann natürlich, also erstmal die überhaupt zu machen, ist erstmal cool und nicht hier so ein Standard-Set, so ein Template da reinzuziehen. Und Suchmaschinenoptimierer würden dann noch hingehen und diese Inhalte entsprechend optimieren. Also in der heutigen Welt, auch bei Google, ist es ja so, dass Google schon gut erkennt, auch in der Beschreibung, in welchem semantischen Container sich Inhalte bewegen. Also bestimmte Zusammenhänge sind einfach da. Wie wenn ich von Bundeskanzler Bundesrepublik Deutschland rede, dann ist der Name Merz oder auch die Vorgänger Kanzler, die sind halt damit verbunden. Das ist so ein Vektorraum. Mhm. Und da sollte man noch weiter optimieren. Früher haben wir dazu mal Keyword-Dichte gesagt, also die Anzahl des Keywords, was in dem Text noch drin ist, das ein bisschen überholt. Aber selbst wenn man sich nur um, hey, guck doch mal, dass dein Keyword in dem Text irgendwie da auftaucht, mit drin ist, hat man schon eine Menge gemacht. Dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich möglichst positive Signale bekomme, in der Form von, dass ich Thumbs up ist noch der niedrigste, aber auf jeden Fall Kommentare bekomme und eine hohe View-Leistung habe. Das sind so eigentlich die Parameter, die für, also die Interaktionsrate grundsätzlich, die für ein gutes Ranking halt wichtig sind. Und wie es in der Suchmaschinenoptimierung auch oder grundsätzlich eigentlich im Seeding von Inhalten, also in der Verbreitung von Inhalten wichtig ist, probier möglichst viele externe Faktoren oder andere YouTuber dazu bewegen, dass die deine Inhalte verlinken und sagen, hey, zu dem Thema habe ich jetzt hier gerade was gesagt, aber guck doch mal jetzt hier noch in dem anderen Podcast vorbei, weil da wurde auch noch was Intelligentes gesagt mit einem Link in der Beschreibung oder eben auch Verlinkung aus von irgendwelchen Webseiten, von Blogs oder so, die dann auf dein Video verlinken. So eine Sachen sind auch immer noch Gold wert, aber Reichweite ist, glaube ich, der Hauptschlüssel für Video und du musst halt immer gucken, wie du an die Reichweite kommst in deiner Zielgruppe, in deinem Silo. Also klar, wenn du über Politik redest, hast du eine höhere Reichweite auf YouTube, als wenn du über Suchmaschinenoptimierung irgendwas machst. Aber dann musst du halt ein Verständnis dafür haben, wie groß ist der Markt. Und dann können eben auch, weiß ich nicht, 1000 Views auf einem Video schon für deinen Markt relevant sein, um eine Sichtbarkeit dazu erzeugen. Also immer in der Relation sehen. Oder wenn man ganz kreativ ist, du hast ja von Kreativität angesprochen, du probierst dein Thema mit irgendwelchen Themen des Alltagslebens, also mit Politik oder so zu verbinden und Überleitungen hinzubekommen, meinetwegen. Wenn du jetzt ein Anwalt für Arbeitsrecht bist und der wird irgendwie bei Daimler werden Leute entlassen, dann macht es natürlich total Sinn, diese Felder zusammenzubringen. Da muss man aber ein bisschen kreativ sein. Also da ist jetzt nicht so werbevideomäßig so angesagt, sondern einfach so wie jetzt so ein der Anwalt Säumige das macht, dass er so bestimmte Themen, die gerade meinetwegen in Media total aktuell sind, dass er die einfach aufnimmt und mit dem Thema verbindet. Und wenn man da ein bisschen kreativ ist, dann findet man auch Themen, die man da verbinden kann. Muss jetzt nicht politisch sein, kann auch New Work sein oder andere, weiß ich nicht, Themen, Green oder Klimawandel oder whatever, was so Massenbewegungen erzeugt oder Musik. Ist ja auch riesengroß irgendwie in YouTube oder Gaming oder so. Hm. Da kann man ja meinetwegen Sponsoring machen bei irgendeinem Gamer und das dann irgendwie mit seinen Inhalten verbinden. Also man muss kreativ sein, um ein bisschen, ja, ich sage mal, merkwürdig zu sein und zu bleiben, weil das die hohe Kunst, dass dein Gehirn sagt, hey, das ist ja mal was anderes, das merke ich mir in irgendeiner Form.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weißt du das?
Weiß ich nicht.
Das lassen wir jetzt einfach mal so
wusste
stehen.
Ich vorher nicht.
Ja doch, doch. Jetzt weißt du ja, aber.
Jetzt weiß ich's.
Marco. Ich danke dir für den ganzen Input, also echt spannend. Eine völlig andere Welt, als mit der ich sonst zu tun habe. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die ich gerne gefragt hätte. Das heißt, irgendwann müssen wir da nochmal dran anknüpfen.
Gerne. Ich bin hier.
Da gibt's nämlich...
Ich bin hier, du bist weg. So ist die Tatsache.
Ja, so ist die Tatsache. Ja, komm, ich bin noch eine Woche da, dann fahre ich erst in
Urlaub. Ja, Urlaub.
Ja.
Dieses Wort. Ist ja überhaupt Deutsch? Nee, oder?
Ja, das ist
so eine Fremdsprache.
Nee, das ist ein urdeutsches Wort, Urlaub. Doch, das können wir. Mir hat mal jetzt ein befreundeter Unternehmer aus dem Mittelstand gesagt, kleines Mittelstandsunternehmen, das ist echt krass. So vieles funktioniert gerade gefühlt in Deutschland nicht, aber die Urlaubs-Auto-Replier, die klappen bei allen.
Das glaube ich. Und die sind auch sehr verbreitet. Ne? Auch so ein Ding, ja. Man kann ja einfach ein bisschen Positivismus oder wie man es so nennt, ein bisschen wieder rausholen, weil so schlecht geht's uns allen gar nicht, wenn ich mal. Also wir haben alle Probleme, klar. Alle müssen ein bisschen rudern, aber wir sind auf einem ultra hohen Level und wir haben die besten Voraussetzungen in der ganzen EU und vielleicht sogar auch in Teilen weltweit, um das Ding wirklich rumreißen zu können. Dazu brauchen wir aber einen positiven Mindset und jeder muss irgendwie an der Stellschraube, wo er kann,
den Willen
haben, irgendwie was positiv zu verändern und nicht nur meckern, sondern anpacken. Und ja, da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen bewegen. Aber mit jedem Treffen, was wir so da draußen haben, wenn wir das schaffen, positive Impulse rauszugeben, dann ist es, glaube ich, schon ganz cool, ohne opportunistisch zu sein.
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank.
Das ist noch viel besseres Schlusswort.
Ja, super. Ich schneide den Rest weg. Ja, genau. Einfach nur das Schlusswort direkt. Ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Bewertung. Ich freue mich auch über schriftliche Bewertungen oder auch gerne auch ein schriftliches Feedback an podcast@corporate-studio.de. Wenn du ein Thema hast, was du mal hören möchtest oder irgendein Gast dir einfällt, der in meinen Kanal passen würde, dann schreib mir auch an diese E-Mail-Adresse podcast@corporate-studio.de. Und ich freue mich natürlich auch über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Und vor allen Dingen, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.